ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Tatsache jedenfalls, was ich gerade hier nachweisen konnte, denke ich, die STIKO wurde vom Paul-Ehrlich-Institut falsch informiert und der Vorsitzende nennt in der Öffentlichkeit um Größenordnungen falsche Verdachtszahlen. Das nächste Drama, was sich daran anschließt, ist die Meinung der Gerichte. STIKO sei wissenschaftlicher Standard. Das ist schon seit eh und je so, wenn sich zum Beispiel Eltern vor dem Familiengericht um eine Impfung streiten, dann wird immer schlank nach STIKO-Empfehlung entschieden. Das ist wissenschaftlicher Standard. Also wenn das die Wissenschaft ist, dann sage ich, kommt das nicht nur einem RKI-Skandal gleich, sondern dann ist ein wesentlich viel größerer Skandal mit Wissenschaft im Bereich des Paul-Ehrlich-Instituts eindeutig auszumachen.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker vor Ort.
Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das freut mich sehr. Sie werden auch gleich im Rahmen meines Vortrages hier feststellen, dass sich einige Dinge wiederholen, überschneiden, vielleicht auch eine Ergänzung zu dem sind, was der Vorredner Dr. Möller bereits gesagt hat. Ich beschäftige mich jetzt nämlich im Detail mit der Arbeit des zuständigen Instituts, des Paul-Ehrlich-Instituts. Im Vortrag werde ich dies immer wieder als PEI bezeichnen. Spricht sich nicht besonders gut aus. Ist das Pendant zum RKI, wo sicherlich schon sehr viele mitbekommen haben, dass es einen entsprechenden Skandal, der allerdings in der Presse relativ klein gehalten wurde, gegeben hat, als die RKI-Protokolle herausgekommen sind. Ausgangspunkt ist das, was Sie hier sehen. Das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland ist zuständig für die Überwachung der Sicherheit von Arzneimitteln und insbesondere auch für die Überwachung von Impfstoffen im Allgemeinen. Des Corona-Impfstoffs im Besonderen. Es war maßgeblich in die Zulassung des Covid-Impfstoffes involviert. Zugelassen wurde der zwar von der EMA, aber wir werden es gleich auch im Vortrag sehen, was entsprechend passiert ist im Zusammenhang mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Das bedeutet, dass wir hier über eine Behörde reden, die erstens zugelassen hat und zweitens entsprechend die Sicherheitsüberwachung vorzunehmen hatte. Ein immanenter Interessenkonflikt. Also wer macht den Dieb bitte zum Polizisten, der anschließend die Täter stellen soll? So ein kleines bisschen ist das hier auch das Problem. Ohne dass ich jetzt hier polemisch werden möchte, ein Interessenkonflikt, wenn Fehler im Zulassungsverfahren passieren, zeigt sich anschließend in der Pharmakovigilanz und müsste dort bemerkt werden. Wenn man diese Fehler im Zulassungsverfahren macht, dann würde man entsprechend hinterher als Behörde einräumen müssen, dass man nicht so gearbeitet hat, wie es das Gesetz auch im Rahmen der Zulassung eventuell vorgesehen hat. Dementsprechend hier eine sehr problematische Ausgangssituation, mit der das Paul-Ehrlich-Institut bereits konfrontiert war. Wir wissen zudem aus den RKI-Protokollen, dass es ganz massiv politische Einflussnahme gegeben hat. Wer jetzt glaubt, dass das Paul-Ehrlich-Institut davon ausgenommen gewesen sein kann, mag bitte nochmal in die RKI-Protokolle hineinschauen, sich dann die Dokumente, die Sie hier teilweise sehen, gerne auch weitere, die ich auf Anfrage bereitstellen kann, anschauen. Ich kämpfe seit über 3 Jahren mit teilweise irrsinnigen Antworten des Paul-Ehrlich-Instituts, warum man Daten nicht herausgibt. Unter anderem die Daten der SafeVac 2.0-App. Da wurde die Nichtveröffentlichung tatsächlich mit dem Veröffentlichungsinteresse begründet. Es ist schriftlich bei mir eingegangen. Deswegen ist es übrigens auch nicht Pharmakovigilanz, was man mit dieser aktiven Studie gemacht hat, wo wir gerade gehört haben, wie wichtig es wäre, die Sicherheit zu überwachen. Und man sollte jetzt denken, dass es aktive Pharmakovigilanz wäre. Nein, man hat mir geschrieben, es ist Forschung. Sprich, die Bundesbürger sind zu Forschungsobjekten gemacht worden. Das sagt unser zuständiges Arzneimittelüberwachungsinstitut. Wir schauen uns das mal an, was das Paul-Ehrlich-Institut, was ich jetzt schon umrissen habe, zu der Entwicklung, die jetzt ein Stück weit zwangsläufig vorgegeben war, geschrieben hat. Es wird mit Sorge beobachtet, wie die Beschwerdeführerin, das war ich, und ihre Mitstreiterinnen offenbar zunehmend jegliches Vertrauen in staatliche Stellen, wie die Beschwerdegegnerin, die Bundesregierung und letztlich auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA und ganz Europa verlieren, die alle im Bereich des Arzneimittelrechts zuvorderst den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung in ihrem Fokus haben. Und sich dieser Aufgabe mit jahrzehntelanger Erfahrung und vielschichtiger, hochrangiger wissenschaftlicher Expertise widmen. Kurze Zwischenfrage an das Publikum. Wenn Sie Schulnoten vergeben dürften, wer wäre denn für eine 1? Ich sehe 0 Meldungen. 6? Wer ist für 6? Ich würde sagen, das ist eine gute Dreiviertelmehrheit, wenn nicht gar 80 oder 90%, kann man nicht zählen, sehr viele Arme. Sie sind in guter Gesellschaft übrigens. Das Paul-Ehrlich-Institut hat am 20. Mai einen Post online gestellt. Sie wollen jetzt Impfstofffakten veröffentlichen, Desinformation bekämpfen und über Mythen aufklären. Dieser Post, den man auf X aufrufen kann, hat 100.000 Aufrufe, sagenhafte 190.000 Likes per Stand gestern Abend und knapp 1.000 Kommentare, die zu, also nach Sichtprüfung 99% negativ waren. Wenn Sie eine ruhige Minute haben und noch ein bisschen Satire vielleicht verkraften können, dann schauen Sie sich den Post vom Paul-Ehrlich-Institut an und dann anschließend mal die Kommentare darunter. Es ist ziemlich übel. Es ist wirklich starker Tobak. Es zeigt aber ein Stück weit die Stimmungslage informierter Kreise. Das heißt, denen bläst der Wind doch mittlerweile ein ganzes Stück weit entgegen. Vertrauenswürdig oder nicht, die Frage ist jetzt hier gerade durch das Publikum dankenswerterweise schon ein Stück weit beantwortet worden, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass jetzt hier ein ausgewähltes Publikum ist und viele Ihrer Kollegen haben von diesen Themen noch bis jetzt sehr wenig gehört, was ein Problem darstellt, weil das Vertrauen in die Institution Paul-Ehrlich-Institut war sicherlich am Anfang bei den meisten ärztlichen Kollegen, die Sie ja auch dann haben, gegeben, bei Ihnen vielleicht auch oder auch nicht, das weiß ich nicht. Es ist eine Entwicklung jedenfalls, wo man sieht, es ist ein ganz massiver Vertrauensschwund im Bereich des Paul-Ehrlich-Instituts zu verzeichnen, der auch dadurch offengelegt wurde. Ich habe sehr viele Anträge nach Informationsfreiheitsgesetz, hier abgekürzt mit IFG, gestellt. Die häufigste Antwort, die man auch wunderbar auf Frag den Staat lesen kann, ist abgelehnt. Gibt auch Berichte von den Professoren Matisek, Düker etc., die öffentlich verfügbar sind. Es spricht eine beredte Sprache, dass eine Phalanx des Schweigens, des Mauerns, des Verdrängens stattfindet. Ich kam eben schon kurz drauf, das BI ist im Bereich der Pharmakovigilanz bei weitem nicht allein. Es gibt die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, und die wenigsten werden vielleicht schon einmal davon gehört haben. Da gibt es einen Ausschuss, der ist für die Risikobewertung zuständig. PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. Den gibt's seit 2012. Ich habe es dort eingeblendet, was darunter im Detail zu verstehen ist. Da können wir jetzt mal drüber weggehen. Spannend ist eigentlich die Frage, wer ist denn verantwortlich wofür? Ist denn jetzt die EMA die Zulassungsbehörde und das Paul-Ehrlich-Institut hat die Sicherheit zu überwachen? Oder wie läuft das eigentlich im Detail? Ich kann Ihnen eins sagen, ich habe da jetzt schon öfter vertieft reingeschaut und versucht, die Dinge zu klären aus der juristischen Perspektive. Ich kann Ihnen dazu keine verbindliche Auskunft geben. Es sieht für mich danach aus, dass es ein Zuständigkeits-Ping-Pong gibt, was auch insofern logisch ist, als man die Hersteller in den Verträgen von der Haftung befreit hat. Und der Staat, der jetzt nun offiziell haftet, wäre ja schön dumm, wenn es da einen wirklich gäbe, der dafür zuständig wäre, für das, was passiert. Insofern hat so ein Zuständigkeits-Ping-Pong die wunderbare Aussicht, dass man hinterher nicht weiß, wer was eigentlich hätte tun müssen. Die Klärung der Verantwortlichkeiten ist ziemlich schwierig. Ich gebe diesbezüglich gerne mal ein Beispiel. Bitte die nächste Seite. Und zwar geht es da um eine Anfrage nach den Periodic Safety Update Reports, die ich nach Informationsfreiheitsgesetz ans Paul-Ehrlich-Institut gestellt habe. Sie haben mir, der Text ist dort wiedergegeben, sinngemäß geschrieben, wenden Sie sich bitte an die EMA. Periodic Safety Update Reports ist das, was die Hersteller einreichen müssen in dem Moment, wo die Arzneimittel zugelassen sind und anschließend die Sicherheitsüberwachung stattzufinden hat. Also ganz klassische nachlaufende Pharmakovigilanz nach der Arzneimittelzulassung. Wenn das nicht herausgegeben wird und das Paul-Ehrlich-Institut schreibt, wir sind nicht aktenführende Behörde, fragt sich, arbeiten die eigentlich mit dem Material, was sie reinbekommen oder was ist das? Das nächste Thema, was sich dann da anschließt, ist, es gilt kein Informationsfreiheitsgesetz bei der EMA. Wenn ich dort anfragen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht bekommen, aber es ist eigentlich noch viel schlimmer aus Sicht der Ärzte, weil wir haben einen neuen, in kürzester Zeit zugelassenen Impfstoff, sogenannten Impfstoff, das Thema hatten wir gerade ja schon, und der Arzt muss seine Patienten aufklären. Dazu ist er gesetzlich verpflichtet. Steht im BGB, ist jahrzehntelange Rechtsprechung, die irgendwann mal, ich glaube, das war 2010 oder 11, 12, sowas in der Drehe ins BGB reingekommen ist. 15? Also jedenfalls, es sind jahrzehntelange BGH-Richtlinien zur Aufklärungspflicht von Ärzten ins Gesetz, ins BGB aufgenommen worden. Und da können wir uns den 630c anschauen. Den Text habe ich hier eingeblendet. Der ist völlig eindeutig. Der Arzt muss aufklären. Und je schwerwiegender auch mögliche Folgen sind, desto detaillierter muss die Aufklärung sein. Wenn eine Behörde namens Paul-Ehrlich-Institut nicht die Daten rausgibt, die man jetzt bei sonst fehlender Datenlage hat, zu Vorerkrankungen, zu Sicherheitsrisiken, zu Myokarditis, was auch immer noch alles bekannt geworden ist. Wir werden ja auch im nächsten Vortrag dann noch einiges dazu hören. Dann bedeutet das, dass die Ärzte ihrer Aufklärungspflicht nicht genügen können. Und was jeder Arzt auch schon mal sicherlich gehört hat, der Jurist lernt das eigentlich im ersten oder im dritten Semester allerspätestens. Die Verabreichung einer Impfung ist eine Körperverletzung und ohne wirksame Einwilligung habe ich eben ein Riesenproblem. Und wann ist die Einwilligung unwirksam? Ja, ganz einfach. Wenn die Aufklärung nicht ordnungsgemäß war, damit leistet das Paul-Ehrlich-Institut, wenn man es jetzt mal juristisch durchdekliniert, leistet Körperverletzungen, die begangen werden durch Ärzte an ihren Patienten, insofern Vorschub, als der Arzt nicht ordnungsgemäß aufklären kann. Von der Seitenlinie als Juristin würde ich sagen, lieber Arzt, du musst, wenn du darüber informiert bist, zumindest deinen Patienten aufklären, dass du nicht aufklären kannst, weil es die Daten, die es eigentlich gibt, nicht gibt, sie dir nämlich nicht zugänglich gemacht werden. Sprich, wir haben hier nicht etwa eine Informationsweitergabe, wie es nach dem BGB und auch nach den Informationsfreiheitsgesetzregeln verpflichtend wäre, sondern wir haben eine Informationsmauer, die das Paul-Ehrlich-Institut dramatischerweise errichtet hat und damit verhindert hat, dass Informationen, die vorhanden sind, weitergegeben werden. Es hätten sich sicherlich einige dafür mal interessiert, auch in diese Sicherheitsberichte reinzuschauen. Da sind übrigens auch Chargenschwankungen, die gleich weitere Fragen aufrufen, drin dokumentiert, sowie der hohe Anteil von weiblichen Impfgeschädigten, der liegt bei 2/3 bis 3/4. Wenn man da reinschaut, findet man einiges sehr Interessantes. Danke. Es wird aber jetzt nochmal zurückzukommen sein, kurz auf das Thema Paul-Ehrlich-Institut EMA, weil immer wenn man das Paul-Ehrlich-Institut fragt und sie verweisen auf die EMA, wird es richtig bunt. Der Psychotech hier eingeblendet mit einem YouTube-Video, was nach wie vor abrufbar ist, das sagt er sogar zweimal im Interview, sagt sinngemäß, wir sind die EMA. Also immer wenn es da um Paul-Ehrlich-Institut geht, verweist man auf EMA. Wenn es dann allerdings ins Detail geht, wirkt man damit, dass man eigentlich die EMA sei. Den Eindruck und die Schlussfolgerung überlasse ich jetzt mal ein Stück weit Ihnen. Auf jeden Fall können wir festhalten, eine Klärung der Verantwortlichkeiten bei unklarer Zuständigkeit, gerade wer auch hätte Sicherungsmaßnahmen bei zu hohen Impfschäden, die eintreten können, machen müssen, ist sowohl wohl bei EMA als auch bei Paul-Ehrlich-Institut juristisch zu verorten. Aber eine Abklärung, wer es konkret hätte jetzt wirklich auslösen müssen, den berühmten roten Stopfknopf, wo man sagen hätte müssen, stopp, hier geht's nicht weiter. Das ist eine Frage, die dann unter Umständen die Juristen eines Tages, falls es noch Hoffnung gibt im Bereich der Justiz, das stelle ich mal als Frage in den Raum, beschäftigen könnte. So. Wir haben dann ein nächstes Thema. Wir waren gerade beim Thema Nichtweiterleitung von Informationen. Das ist aber noch längst nicht alles. Nein, es wird noch ein kleines bisschen schlimmer, weil nicht nur Nichtinformationen, die auch schon gefährlich sind, sondern wir reden auch noch über einen Sachverhalt der partiellen Falschinformation. Ich muss es leider so nennen, weil es ist wirklich durch amtliche Dokumente belegbar. Und zwar, ich möchte Ihnen kurz eine Zeitschiene mitgeben, damit Sie die Sache einordnen können. Mitte März 2022 trat der Impfpflichtparagraf im Gesundheitswesen in Kraft. Vor reichlichen 3 Jahren, Anfang April 2022, wurde im Bundestag am 7.4. über die allgemeine Impfpflicht abgestimmt, mit reichlichen parlamentarischen Diskussionen etc. Am 2. März, also einen reichlichen Monat vor der Abstimmung im Bundestag, gab es eine STIKO-Sitzung, die es in regelmäßigen Turnusabständen gab und auch hier am 2. März eben. Auf dieser Sitzung waren anwesend, bitte mal die nächste Seite, ich habe jetzt nur den Screenshot mit den Gästen gemacht, natürlich die ständigen STIKO-Mitglieder, Professor Mertens etc., aber als ständiger Gast auch Frau Dr. Keller Stanislawski. Mal eine Frage, wem sagt spontan der Name etwas? Ja, einigen. Ich erläutere kurz, wer die Dame ist. Sie leitet... hat geleitet, muss man sagen, die Pharmakovigilanzabteilung des Paul-Ehrlich-Instituts. Und zwar sehr viele Jahre. Sie ist im September 23 in Rente gegangen. Das heißt, sie ist individuell zuständig als Leiterin der Pharmakovigilanzabteilung und sollte sämtliche Sicherheitsdaten aus ihrer Abteilung kennen und natürlich entsprechend den STIKO-Mitgliedern darbieten. Und jetzt sehen wir hier einen Screenshot, original aus dem STIKO-Protokoll. Ich habe keinen Link großartig eingefügt. Es ist so, Sie, ach doch, da unten steht da, Quelle. Also Sie können einfach STIKO 101. Protokoll eingeben und da finden Sie im Internet sofort unter 101. Protokoll STIKO dieses Protokoll vom 2. März. Da heißt es, in der Person von Frau Keller-Stanislawski, die genau unter Tagesordnungspunkt 3 die STIKO sozusagen jetzt in ihrer Funktion als Leiterin der Pharmakovigilanzabteilung informiert, ja, dass unerwünschte Reaktionen ähnlich häufig gemeldet werden wie bei anderen Impfstoffen. Ähnlich. Ich habe es mal unterstrichen. Es gibt noch andere Dinge, über die man stark nachdenken kann, denn unter anderem steht da auch, dass die Kausalitätsprüfung nicht am Paul-Ehrlich-Institut erfolgt, ob die Meldungen in ursächlichem Zusammenhang mit der Impfstoffverabreichung stehen. Ähnlich, bitte nächste Seite. Ähnlich ist eine glatte Lüge. Es gab eine Bundestagsanfrage, die wurde im Oktober 24 beantwortet, aber auch im März 22 war der ganze Stand nicht anders. Da war es auch bereits Faktor 20. Die Details kann man im oberen Teil sehen, die muss ich jetzt nicht wiedergeben. Man hat die Millionenverabreichung bei anderen Impfstoffen und die dortigen Meldezahlen aus langjährigen Beobachtungszeiträumen, alles auch amtlich im Detail dokumentiert und nachlesbar. Und dann die Meldezahlen von Covid-Impfstoffen. Die waren 21 Mal so hoch. Das heißt, wir haben eine Pharmakovigilanzchefin des Paul-Ehrlich-Instituts, die hingeht und die STIKO-Mitglieder dahingehend informiert, dass das ähnlich sei. Das zieht aus meiner Sicht eigentlich die Frage nach sich, wo sind die Journalisten im Land? Denn haben die STIKO-Mitglieder jemals die Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts gelesen? Kennen die STIKO-Mitglieder eigentlich die Nebenwirkungsrate der anderen, der konventionellen Impfstoffe? Die STIKO ist die Einrichtung, das ist Ihnen sicherlich bekannt, die sämtliche Impfstoffe hinsichtlich Nutzen und Risiken zu bewerten hat und entsprechende Empfehlungen auszusprechen hat. Und jetzt steht in diesem Protokoll etwas drin, was ersichtlich falsch ist und auch nach damaliger Datenlage ganz offensichtlich falsch war. Hat sich das die STIKO so einfach sagen lassen? Haben Sie das geglaubt? Es hätte doch sofort eigentlich ein Protest kommen müssen oder man hätte feststellen müssen, dass man das nicht ins Protokoll schreiben kann. Also mir ist dieser Vorgang absolut rätselhaft und ich fürchte auch, dass keines der STIKO-Mitglieder, wenn die Fragen gestellt werden, darauf Antworten geben kann, die halbwegs plausibel den Sachverhalt erklären. Sollten die Journalisten vielleicht mal probieren, in diesem Land die STIKO zu fragen, wie es kommt. Nächste Seite. Die Zeitschiene hatten wir jetzt, wie gesagt, Bundestagsanfrage Oktober 24, was ich eben eingeblendet hatte. Das war die Jessica Tatti vom BSW. Darüber gab es dann auch einige vereinzelte Presseberichte. Und jetzt kommt aber Mainstream-Media, die Zeit am Jahresende 24. Der STIKO-Chef Professor Mertens sagt Ihnen sicherlich was. Er ist auch immer wieder in der Presse gewesen in der Corona-Zeit. Er wird mit den Worten zitiert, viele, die Aufarbeitung sagen, wollen nur mit irgendwem ein Hühnchen rupfen. Das ist jetzt knappe 3 Monate nach der Bundestagsanfrage. Und wenn man das 101. STIKO-Protokoll so dagegen hält, wundert es mich, dass der Mann so in der Presse überhaupt sich äußert. Und es kommt auch eine ansatzweise kritische Frage von der Zeit. Das klingt wie eine Ausflucht. Als ehemaliger STIKO-Chef müssen Sie doch eine Schätzung kennen. Wie viele Menschen sind gestorben? Bezogen natürlich auf die Corona-Impfstoffe. Ja, in Deutschland gab es im Zeitraum von Dezember 2020 bis Juni 2022 120 Todesfälle, Unterstreichung kommt jetzt von mir, die womöglich mit einer Covid-Impfung in ursächlichem Zusammenhang stehen. In derselben Zeit sind so und so 183 Millionen Impfstoffdosen verabreicht worden. Und jetzt kommt es aber nochmal auf 1,5 Millionen Dosen, kommt also rechnerisch ein Todesfall, wo der Zusammenhang wahrscheinlich oder möglich ist. Beim Lesen habe ich das erste womöglich gedacht, oh, das ist wahrscheinlich eher missverständlich. Der erläuternde Satz sagt ganz klar, das hat er wirklich gemeint, was er da sagt. Schauen wir uns mal die nächste Seite an. Das ist unser STIKO-Chef, der die Sicherheit für diese Impfstoffe und damit für Gesundheit und Menschenleben in der Verantwortung hat, wenn auch nur ehrenamtlich, aber dass es eine hochverantwortungsvolle Aufgabe eigentlich sein sollte, denke ich, bedarf keiner Erläuterung. Zu dem Zeitpunkt, als das Interview gegeben wurde, auch durch Bundestagsanfragen belegt, 3.441 Verdachtstodesfälle, wenn man die Einzelspalten dort zusammenrechnet, die linke Zahl stimmt nicht, es sind nicht 37 als Endziffer, sondern 3.441, dann sieht man, dass die Kategorie konsistent sich bei 127 bewegt hat und die Zahl, die Mertens genannt hat, damals auch die konsistente Kategorie gewesen ist, wo man gesagt hat, höchstwahrscheinlich ein Impftoter. Das waren per Juni 22 in dem Mertens-Interview 120. Diese Zahl ist dann im Verlaufe von reichlichen 2 Jahren nur um weitere 7 Fälle angestiegen, während die eigentliche Zahl der Verdachtstodesfälle nochmal gegenüber dem vorhergehenden Meldestand um zig Hunderter, sogar Tausender höher war. Wir schauen uns das gleich mal im Detail an. 30.12. dieses Interview, 3.441 Todesfälle. Wie gesagt, die Bundestagsdrucksache oben mit der Kausalität. Man sieht, dass der Löwenanteil der Verdachtstodesfälle als nicht geklärt oder nicht bewertet worden ist. Was wir aber sehr wohl wissen, aufgrund von weitergehenden statistischen Veröffentlichungen, meistens ein ausgesprochen enger zeitlicher Zusammenhang, wobei natürlich nicht Fälle zum Paul-Ehrlich-Institut gemeldet worden sind, wo die Meldenden, das waren ja dann regelmäßig nach Tod die Angehörigen oder auch gelegentlich die Ärzte, damit sowieso gerechnet hätten, dass derjenige stirbt, sondern das gab Hinweise darauf, dass das kein normales Geschehen ist. Deswegen wurde es als Verdachtsfall gemeldet. Der Löwenanteil ungeklärt. Bitte nächste Seite. Wir wollen aber dem Herrn Mertens, den wir jetzt ja leider nicht anhören und befragen können, ich schätze auch, er wird für eine Besprechung nicht zur Verfügung stehen, kein Unrecht tun. Er war im November 23, da endete seine reguläre Amtsperiode, nicht mehr STIKO-Chef. Das heißt, von Amts wegen musste er sich danach mit den Daten nicht mehr beschäftigen. Dann schauen wir uns mal zur Ehrenrettung von Herrn Mertens eine Transparenztestmeldung an, die übrigens auch interessant ist, weil zum damaligen Zeitpunkt waren auch über 3.000 schon gemeldet. Das steht im Kleingedruckten dieser Meldung, wenn man sie aufruft, drin. 2.131, 12 bei Kindern. Mertens sagte 120. Also egal, wie man es dreht und wendet, das ist der Meldestand, den ich jetzt hier aus der Zeit Juni 2022, weil auf den hatte er sich ja bezogen, auf diesen Zeitraum aufrufe. Also wie man es jetzt macht, weiß ich nicht. Aber die Verdachtsfallzahl lag auch damals schon mit dicken Transparenztestüberschriften bei über 2000 und eben nicht bei 120.
Ja? Ja, wie hat man es überhaupt geschafft, in dieser Säule gesichert zu kommen, dieser 120? Gab's dann
also, das ist eine gute Frage. Also ich vermute, dass das Dinge waren, wo die Angehörigen oder die Staatsanwaltschaft ausnahmsweise mal obduziert haben und dann die Berichte dem Paul-Ehrlich-Institut vorlagen und man dadurch dann sagen konnte, da können wir den Zusammenhang absolut nicht mehr in Abrede stellen. Das gehe ich davon aus, dass es wirklich sich um die obduzierten Fälle handelt. Genau weiß ich es nicht. Insofern, als man da wieder Fragen, siehe meine Einleitung mit abgelehnt, kaum beantwortet bekommt. Aber das ist die Vermutung, dass es sich da um obduzierte, unabweisbare Beweise handelt, die Vorlagen, deswegen auch die Einordnung möglich dann. Es war nur ein kleinster Anteil überhaupt obduziert worden. Und das würde dann auch zahlentechnisch die Sache halbwegs plausibel von der Hypothese her erklären. Jener STIKO-Chef Mertens saß übrigens auch in einem SWR-Interview im Mai 2023 mit einer schwer Impfgeschädigten, das ist die Tamara Retzlaff, in einem Interview und sagte allen Ernstes vor Publikum, sie solle doch dann, um überhaupt eine Behandlung zu bekommen, das könne ja schließlich nicht so schwierig sein, das Ganze doch als Long-Covid bezeichnen, dann würde das schon klappen mit behandelt werden. Ich habe noch mal einen kurzen Screenshot hier eingeblendet, 29.06.2023, auch da waren es schon 3.315. Das ist die Zahl, die Herr Mertens aus dem offiziellen Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts hätte kennen müssen. Er hat 120 womöglich gesagt. Ob er es nicht besser weiß oder ob er bewusst gegenüber der Zeit gelogen hat, um das zu beschönigen, das müsste eigentlich mein Journalist, Herrn Professor Mertens, fragen. Schade immer, dass in solchen Interviews die Journalisten entweder ahnungslos sind oder nicht willens sind, die Dinge zu hinterfragen. Tatsache jedenfalls, was ich gerade hier nachweisen konnte, denke ich, die STIKO wurde vom Paul-Ehrlich-Institut falsch informiert und der Vorsitzende nennt in der Öffentlichkeit um Größenordnungen falsche Verdachtszahlen. Das nächste Drama, was sich daran anschließt, ist die Meinung der Gerichte. STIKO sei wissenschaftlicher Standard. Das ist schon seit eh und je so, wenn sich zum Beispiel Eltern vor dem Familiengericht um eine Impfung streiten, dann wird immer schlank nach STIKO-Empfehlung entschieden. Das ist wissenschaftlicher Standard. Also wenn das die Wissenschaft ist, dann sage ich, kommt das nicht nur einem RKI-Skandal gleich, sondern dann ist ein wesentlich viel größerer Skandal mit Wissenschaft im Bereich des Paul-Ehrlich-Instituts eindeutig auszumachen. Wir haben aber noch ein weiteres Thema, was vielen, glaube ich, erstmal mit einer kurzen Einleitung nahezubringen sein wird. Die Erfassung von Nebenwirkungen in Deutschland ist ein passives Surveillance-System. Man spricht von sogenannter passiver Pharmakovigilanz. Ich habe mich schon diverse Male mit Medizinern unterhalten. Offensichtlich lernen Mediziner darüber im Studium nur sehr eingeschränkt was. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, so etwas zu erfassen, zu bewerten? Und wenn man jetzt offizielle Zahlen sieht, frage ich mich immer, wie ist denn im Moment überhaupt der Stand, den die Mediziner diesbezüglich haben? Passive Surveillance heißt, man wartet darauf, nach Zulassung eines Arzneimittels, was spontan gemeldet wird und hereinkommt. Es wäre fast ein eigener Vortrag, wenn man jetzt über die ganzen Limitationen des Spontanerfassungssystems, die sind zahlreich, reden würde. Die Ärzte, die geimpft haben, wollen häufig nicht sehen. Der zeitliche Zusammenhang kann verzögert sein. Die Untersuchungen finden nicht statt. Es wird nicht zugeordnet. Es ist nicht vergütete Zeit und so weiter. Ich kann das jetzt nur mal ganz kurz stichpunktartig umreißen. Es gibt sehr viele Gründe, von den politischen Gründen, die bis dahin gehen, dass es sogar Arbeitgeber dem Vernehmen nach gegeben haben soll, sogar ein sehr großer Arbeitgeber in Berlin. Ich werde es nicht wagen, hier den Namen zu nennen, aber Sie haben schon eine Ahnung, der zahlreiche Ärzte beschäftigt. Da erzählte mir jetzt gerade dieser Tage eine Ärztin, der Arbeitgeber hätte ihr untersagt, zu melden. Sie hätte es in ihrer Freizeit dann gleichwohl getan und sei auch mittlerweile nicht mehr in Berlin. Das reiht sich so ein kleines bisschen in die leider teilweise politisch gefärbte Handhabung mancher Krankenhäuser, wo man also wirklich auf Nachfrage die Informationen bekommen hat. Ja, melden? Nein, das können Sie mal selber machen. Oder auch auf Nachfrage, wo es hieß, es wurde gemeldet, die Meldung nie wieder aufgetaucht ist. Also die Akten sind verschwunden. Das kommt auch immer wieder von Krankenhäusern als Auskunft, wenn es dann heißt, bitte zeigt doch mal, dass ihr gemeldet habt, wenn der Verdacht eben da war. Im Gegensatz zur passiven, im sogenannten Spontanmeldesystem Erfassung von möglichen Nebenwirkungen. Wir reden ja immer über Verdachtsfälle, das dürfen wir nicht vergessen. Die Kausalität und alles, diese ganzen Zusammenhänge und Häufigkeiten, das ist alles dann eigentlich Gegenstand der weiteren Betrachtung im Rahmen der Pharmakovigilanz. Gegenstück dazu und eine ganz andere Methodologie verfolgt die aktive Pharmakovigilanz. Im Rahmen von Herstellerstudien, die interessanterweise im Bereich von Impfstoffen meistens nicht placebo-kontrolliert sind, wenn man da im Detail reinschaut, ist die aktive Erfassung und Befragung, das passiert typischerweise noch bei der Studie, aber hinterher eben in unserem jetzigen Pharmakovigilanzsystem nicht. Es bedarf, glaube ich, keiner Erläuterung, dass es einen Unterschied macht, ob ich die Leute befrage oder ob ich einfach warte, was hereinkommt. Beide Systeme führen zu ganz grundlegend unterschiedlichen Ergebnissen. Wir schauen uns gleich mal an, wie unterschiedlich. Gesicherter, eigentlich wissenschaftlicher Stand ist jedenfalls, dass im Rahmen einer Spontanerfassung der sogenannten passiven Pharmakovigilanz immer nur ein Bruchteil der real auftretenden Nebenwirkungen erfasst werden kann. Das sage nicht ich, das sagte im Jahr 2017 unter Berufung auf eine Metastudie, die wiederum 37 Einzelstudien ausgewertet hatte, sagte das Paul-Ehrlich-Institut im Jahr 17 noch selbst. Sie sehen hier das Bulletin zur Arzneimittelsicherheit, herausgegeben von BfArM und PI auf Seite 30. Kann man das entsprechend aufrufen? Und dann schauen wir uns mal an auf der nächsten Seite. Ich kann noch mal kurz gucken, dass wir es hier haben. Da kann ich mal die ganze Passage schön. So, was schreiben Sie? Den Möglichkeiten von Analysen in der UAW, das ist also die Nebenwirkungsdatenbank, stehen bekannte Limitierungen des spontanen Berichtssystems gegenüber. Nur etwa 6% aller UAW und 5-10% der schweren UAW werden Schätzungen zufolge gemeldet. Underreporting. Bitte mal die nächste Seite einblenden. Das ist jetzt der Screenshot aus dieser Veröffentlichung. Außerdem könne man auch die tatsächliche Rate von UAW auf der Basis von Spontanmeldungen nicht bestimmen, da weder die Zahl der aufgetretenen UAW-Zähler noch die Zahl der mit diesem Arzneimittel behandelten Patienten, in Klammern, Nenner genau bekannt sind. Also wir wissen schon wenig und wenn es dann ins Detail geht, wissen wir gleich gar nichts übersetzt. Das ist eine, wie gesagt, hochwissenschaftliche, offizielle Veröffentlichung und kein, in Anführungsstrichen, ich mag den Begriff natürlich überhaupt nicht, Schwurbelpapier, vom Paul-Ehrlich-Institut, wo man, wenn man die Studienlage sich anschaut, der Vereinfachung halber grob mit Faktor 20 rechnen kann. Es gibt auch Studien, die gehen noch höher, manche sind etwas geringer. Aber selbst bei positivsten Annahmen muss man bei schwerwiegenden Nebenwirkungen mit Faktor 10 in Bezug auf das reale Geschehen rechnen. Das ist jetzt, wie gesagt, eine optimistische Annahme. Realistischer dürfte Faktor 20 sein. In Covid-Zeiten unter Umständen, weil die Ärzte ja nur noch geimpft haben und gar keine Zeit mehr hatten für Meldungen, kann es auch noch schlimmer gewesen sein. Das weiß niemand so genau. Ich habe noch mal ganz kurz zurück. Ich habe noch mal zurück nach oben. Ich habe noch ganz kurz unten, das Papier können Sie natürlich dann bekommen, auch per E-Mail, weil ich denke, es ist vielleicht für die weitere Verwendung von Interesse, die Fußnoten mal wiedergegeben. Die Studienlage 2010, 2002, 2006. Also das sind keine uralten Studien, sondern das ist Stand der Dinge. Wir schauen uns das jetzt mal auf der nächsten Seite an. Das ist alles nicht neu. Im Jahr 2013 für Masernimpfstoffe, links die blaue Markierung, hat man das Gleiche gesagt. Wobei jetzt hier, Sie hatten vorhin eine sehr interessante Frage in Bezug auf Masern. Da kann ich auch noch mal was aus dem Nähkästchen berichten, was aber offiziell ist, insofern als es sich um Gerichtsdokumente handelt. Man hat in einer Veröffentlichung mal gesagt, die durchschnittliche Verdachtsfallmeldungszahl von masernhaltigen Impfstoffen ist 141 Verdachtsfälle pro Jahr in Deutschland. In dem letzten Schriftsatz, den ich mit dem Paul-Ehrlich-Institut ausgetauscht habe, das war Januar 2025, haben sie mir geschrieben, dass es 300 Verdachtsfälle pro Jahr sind, die dort eingehen in Bezug auf Masernhaltige. Also von 141, das war ein 12-Jahres-Mittelwert, auf 300 ist mehr als das Doppelte, obwohl jetzt nicht doppelt so viele Kinder in Deutschland geimpft werden seitdem. Da gibt's auch Zahleninkonsistenzen, wo ich nur erstmal dachte, hoppla, wie kann das sein? Wir sehen jedenfalls die gleiche Berichterstattung in Bezug auf die Untererfassung hier für Masern. Man kann es nicht genau sagen, wie häufig sind Nebenwirkungen. Das Jahr 2013, auch offizielle Veröffentlichung, deswegen der rechte Teil mit den Fußnoten, dass Sie sehen, das war damals noch so ein bisschen mehr Wissenschaft. Fußnoten lässt man in letzter Zeit konsequent weg. Jetzt schauen wir uns mal an, was seit Corona passiert ist. Und weil es so wunderbar aktuell ist, habe ich hier wiedergegeben eine Anfrage auf Frag den Staat, die mir auch individuell übermittelt wurde, die aber jeder auf Frag den Staat abrufen kann, wenn er möchte, zu der von Ihnen angeführten hohen Dunkelziffer bei der Meldung durch Ärztinnen und Ärzte ist anzumerken, dass diese Zahl aus einer Zeit vor Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes stammt und heute nicht mehr zutrifft. Antwort des Paul-Ehrlich-Instituts Mitte Mai 25. Bitte mal, nächste Seite. Es steht schon groß eingeblendet, das Fazit 2001 ist das Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten. Das heißt, wir haben eine Wissenschaft ab Corona und eine Wissenschaft davor, die nicht weiter auseinanderliegen könnten. Die eigenen Veröffentlichungen des Paul-Ehrlich-Instituts sind scheinbar nicht mehr von Relevanz. Auch die Fußnoten gibt es neuerdings eben aus diesen Gründen nicht mehr. Diese Aussagen, dass wir kein Underreporting haben, haben kein signifikantes Underreporting im Bereich der schwerwiegenden Nebenwirkungen, haben Zeugen im Soldatenimpfpflichtprozess beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig getätigt. Das war kurz vor Jahresmitte 2022, dass da die Vernehmungen stattfanden. Hat das Paul-Ehrlich-Institut auch im Zuge einer Korrespondenz, die mir im Detail vorliegt, die allerdings noch nicht öffentlich zugänglich gemacht wurde, mit der Epoch Times getätigt. Also eindeutig der Schriftwechsel. Und siehe obige Mail, es ist eindeutig, Underreporting ist abgeschafft beim Paul-Ehrlich-Institut. Wir reden über 20 Mal mehr. Wenn Sie jetzt wissen, dass wir über 350, 360.000 Meldungen reden und Sie das gedanklich mal mit Faktor 20 multiplizieren.
Was ist die Begründung, dass die Gesetzesänderung jetzt das andere Worten ist?
Die Gesetzesänderung, auf die man sich bezieht, war im Jahr 2001. 13 und 17 gab es das Underreporting laut Paul-Ehrlich-Institut und Wissenschaftsbezug eindeutig noch. Es gibt keine, es wird behauptet, das fällt für mich in die gleiche Kategorie wie ähnliche Nebenwirkungsrate bei der STIKO.
Ja, das verstehe ich, aber mit welchem Argument wollen Sie das untermauern?
Es gibt keins, es gibt ja auch keine Fußnoten mehr. Aber weil wir gerade bei der Nachfrage sind, ich erlaube mir ganz kurz hier was aufzurufen, weil das hier so wunderbar herpasst. Das Paul-Ehrlich-Institut hat am 20. Mai einen Post von der entsprechenden Twitter-Stelle des Paul-Ehrlich-Instituts online gestellt, also jetzt X. Wir, das Paul-Ehrlich-Institut, starten mit Hashtag Impfstofffakten gegen Mythen. Eine Aufklärungskampagne gegen Desinformationen, Ausrufezeichen. In den kommenden Tagen teilen wir fundierte Fakten rund um Impfstoffe mit euch, um Falschinformationen entgegenzuwirken. 100.000 Aufrufe, 1.000 negative Kommentare. Man kann es eigentlich nicht anders sagen. Das PI informiert Öffentlichkeit, Gerichte und Antragsteller entgegen den bisherigen eigenen Verlautbarungen und entgegen den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man selbst, wie gesagt, das ist belegbar, noch angeführt hatte als Stand der Dinge. Damit sind wir auch im Bereich eben der Frage, auch als Juristen, sind hier Falschinformationen von Zeugen gegenüber den Gerichten getätigt worden? Ich habe noch keinen Gerichtsbeschluss gesehen, der sich mit der Frage Underreporting ja oder nein auseinandersetzt, beziehungsweise das wird einfach als sehr selten klassifiziert, was wir hier haben, was übrigens auch nicht stimmt. Es gibt ja medizinische Kategorien von selten, sehr selten, gelegentlich und häufig. Da haben die Gerichte in ihrer Not schon gesagt, na ja, da gelten nicht mehr die bisherigen Definitionen. Das ist dann irgendwie jetzt anders zu verstehen. Jedenfalls ist es nicht häufig, das ist dann eben sehr selten. Also auch da musste man schon, als ich dann anwaltlich gemeckert habe und gesagt habe, naja, aber es gibt begriffliche Definitionen und das ist nicht sehr selten, was das Bundesverfassungsgericht hier gesagt hat laut PI-Daten, musste man schon nachsteuern bei den Verwaltungsgerichten und auch die Begrifflichkeiten anfangen, um zu definieren. Also der Notstand auch in juristischer Hinsicht zeichnet sich ganz deutlich ab. Die nächste. Den Unterschied von aktiver und passiver Pharmakovigilanz würde man wunderbar erkennen und damit auch das Underreporting auf Basis der SAFER-Daten. Es gab eine Studie 2.0, wo ich nur jeden, der hier sitzt, bitten kann, schauen Sie sich am besten mal diesen Link hier an. Da steht schon sehr viel drin. Ich habe dieses Verfahren im April 2022 angefangen und habe das Paul-Ehrlich-Institut auf Herausgabe dieser SAFER-Daten verklagt, weil nämlich in den Sicherheitsberichten diesbezüglich nur die Ankündigung war, wir werden was veröffentlichen und statt zu veröffentlichen erschien gar nichts mehr dazu. Die Daten sind bis heute nicht draußen. Ein Termin bei Gericht, beim Verwaltungsgericht Darmstadt, ist leider nicht absehbar. Chronologie der Verschleierung trifft es ganz gut. Die Daten sind bis jetzt schlichtweg nicht da. Ich spare mir jetzt mal die Kurzversion. Jeder kann, ich denke, die Schrift ist wahrscheinlich ein bisschen klein für da hinten. Man kann es sich denken. Es ist eine aktive Studie gelaufen, die hat die Teilnehmer befragt, die konnten sich bis 48 Stunden nach Impfung anmelden. Mit einer gültigen Charge, jeder Teilnehmer, der in SafeVac aktiv war, hat entsprechend eine gültige Chargennummer eingeben müssen und wurde dann im Abstand von mehreren Wochen und Monaten, da gab es mehrere Befragungszeitpunkte, befragt, wie es ihm denn geht. Wir wissen bis heute übrigens nicht, wie viele Teilnehmer aus dieser SafeVac-Studie auch in Ultravigilance, also in die europäische Datenbank, gemeldet worden sind. Da hat das Paul-Ehrlich-Institut immerhin gesagt, dass sie das, was sie als Nebenwirkung qualifizieren aufgrund der Befragung, auch zu Ultravigilance gemeldet haben. Sie haben uns aber nicht verraten, wie viele das sind, außer dass wir wissen, dass es 3.935 schwerwiegende waren. Das war ein Anteil von 0,56% der Studienteilnehmer, die in SafeVac eine schwerwiegende Nebenwirkungen hatten. Kennen Sie die Rate der Nebenwirkungen, die in der passiven Pharmakovigilanz angegeben wurde vom Paul-Ehrlich-Institut für schwerwiegend? Die liegt bei 0,02 oder 0,025. Es hat immer ein bisschen geschwankt im Lauf der Zeit. Jetzt haben wir in SafeVac 0,56 und man erzählt den Gerichten, wir haben bei schwerwiegend kein signifikantes Underreporting, dass es dann größeres Problem geben dürfte. Und die These des Underreportings eben keine Wissenschaft ist, sondern wahrscheinlich doch ein wissenschaftlicher Fakt, bedarf hier keiner weiteren Ausführungen. Nächste Seite. Ich möchte ganz gern erläutern, warum sind diese SafeVac-Daten von so großem Interesse, dass ich gesagt habe, ich führe ein entsprechendes Verfahren. Sie können übrigens die Details dieses Verfahrens einsehen unter der Webseite Covid-Justiz. Die findet sich auch als Link hier im Vortrag. Unter laufende Verfahren kann man eine ganze Menge Details diesbezüglich abrufen. Sprich, ich habe das so gut es ging öffentlich zugänglich gemacht. Ja, man würde die Untererfassung, wie ich gerade schon sagte, erkennen. Man würde das, was sich in der Zulassungsstudie noch so ein bisschen hat kaschieren lassen, da waren es nur 252 Teilnehmer. Die Unterschiede in der Herstellung, Procedure 1 und Procedure 2 Prozess, nämlich der eine PCR vermehrt und der andere mit Plasmid-DNA belastet, im kommerziellen Maßstab dann eben anders produziert als der in der Zulassungsstudie mit der Mehrzahl der Teilnehmer geprüfte Impfstoff. Die könnte man dort sehen, weil man würde, wenn man die SafeVac-Teilnehmer nimmt, das ja mit der Ursprungsherstellerstudie abgleichen können und dann sehen, wie ist die Nebenwirkungsrate. Und dann würde man auch feststellen, ob die Nebenwirkungsrate in der Herstellerstudie mit der in der SafeVac-App annähernd, zumindest von der Größenordnung her, passt oder eben nicht. Könnte ein Hinweis sein darauf, dass im schlimmsten Fall die Herstellerstudien das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. dass das Produkt nicht die gleiche Qualifikation hat, was die Nebenwirkungsrate angeht, wie das, was die EMA zugrunde gelegt hat. Damit wäre dann die These zu untermauern, dass es sich eben nicht um dasselbe handelt und die ganze Zulassung auf ein anderes Produkt sich sozusagen bezog. Die Juristen sprechen von einem Aliot, also von etwas anderem. Juristisch ein Riesenthema, wenn ich etwas zulasse und das, was ich verabreiche, gar nicht dem Zugelassenen entspricht. Was man auch sehen könnte, wenn es chargebezogene Häufungen gibt. Denn jeder Teilnehmer in CEFAC hat eine Chargennummer zugewiesen. Das heißt, ich kann jetzt anhand der Teilnehmerzahl berechnen, wie ist denn die Nebenwirkungsrate bei einzelnen Chargen, wenn ich die Daten bekäme. Und da stellt sich eben die Frage, ist die gleich, so wie es das Paul-Ehrlich-Institut meinte, veröffentlichen zu können? Ja, es droht also eine ganze Menge gerichtliche Falschaussagen, die Procedure-One-Procedure-Two-Geschichte. Auch die Frage, das Paul-Ehrlich-Institut hatte zu Chargengleichheit oder Ungleichheit am 18.08.23 Stellung genommen und hatte gesagt, keine chargenbezogene Häufung. Das ist mathematisch falsch, das hat Professor Reitzner schon nachgewiesen, dass das nicht sein kann. Aber ungeachtet dessen haben wir noch nicht den positiven Beweis, dass es auch tatsächlich anders ist, als Sie sagen. Der fehlt uns bis heute, weil wir die Daten nicht haben. Das heißt, wir haben zusätzlich noch auch die Frage, wenn die Chargen unterschiedlich waren und wahrscheinlich auch in der Anfangszeit die gefährlichsten und nebenwirkungsreichsten Chargen auf dem Markt waren, liegt auch ein Pharmakovigilanzversagen vor. Also die These, die ich für mich habe, aber es ist wie gesagt nur eine Hypothese, wenn in der Anfangszeit die Chargen besonders nebenwirkungsreich waren, hätte man unverzüglich einschreiten müssen, weil das Produkt die Qualitätsstandards nicht einhält. Und wenn das gerade in der Anfangszeit war, ist sozusagen das Pharmakovigilanzversagen das, dass man sagen musste, die Impfkampagne hätte gestoppt werden müssen. Und das ist natürlich für eine Behörde besonders kritisch. Gleich am Anfang sozusagen, die Dinge hätte man erkennen können, eventuell, vielleicht auch nicht. Wir haben die Daten nicht, aus guten Gründen, glaube ich. Das sind Papiere, die sind bis jetzt nicht öffentlich zugänglich. Aufklärungsmerkblatt im Rahmen von IFG-Anfragen erlangt. Ich habe das jetzt mal als Screenshot so eingeblendet und Sie sehen rechts den grünen Kommentar, weil der so mit Sicherheit nicht lesbar ist. Unten drunter das Grüne nochmal abgetippt. Laut Sicherheitsdaten Deutschland traten Parästhesien, Fehlempfindungen, Tachykardien, Herzrasen auch auf kleiner 10% und wurden in Fachinfo aber bisher nicht aufgeführt. Müssen diese Symptome hier aufgeführt werden? Fragezeichen. Zum Beispiel außerhalb der Zulassungsstudie traten häufig, / gelegentlich, Fragezeichen, ... auf. Nuvoxavid, März 2022, genau ist das Datum jetzt da nicht zu erkennen. Wir wissen nicht bis jetzt, wer es verfasst hat, aber die Aufklärungsbögen sind erarbeitet worden vom RKI im Zusammenwirken natürlich auch mit dem Paul-Ehrlich-Institut, was ja auch die Zulassungsunterlagen kennen musste, und dem Deutschen Grünen Kreuz. Wir wissen nicht, wer das verfasst hat, aber es war eine amtliche Stelle, die hier offensichtlich über Informationen verfügt, die mir bis jetzt so nicht bekannt waren. Und es geht offensichtlich bei den kleiner 10% nicht um den Anteil an den Nebenwirkungen. Man könnte ja sagen, 5% von allen, die Nebenwirkungen haben, haben Kopfschmerzen, sondern um den Anteil der Geimpften, denn es steht ja drin, häufig gelegentlich. Und wie kann das sein, wenn ein Hersteller eine Studie macht, dass es da nicht drin steht? Denn das sind ja doch immer einige tausend Teilnehmer. Und bei häufig und gelegentlich kann ich das eigentlich, im Gegensatz zu sehr seltenen, nicht übersehen als Hersteller, der die Studie macht. Es sei denn eben, die Studiendaten sind nicht korrekt. Also das sind doch interessante Fragen, die sich hier anschließen. Man verfügt scheinbar über Daten, die nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Und ich rechne auch nicht wirklich damit, dass es passieren wird, die Bestrebungen, das IFG abzuschaffen, jetzt im Zuge der Koalitionsverhandlungen, was ja auch in das Koalitionspapier dann hereingekommen wurde, sprechen da eine eigene Sprache, wobei das sicherlich nur ein kleiner Ausschnitt der IFG-Probleme insgesamt ist, die es geben wird. Was hätten Mediziner gesagt, wenn man sie fragt, kann ich das herzkranken Menschen geben? Bitte mal nächste Seite. Das Thema, was Dr. Möller ja schon eben hatte, ich werde es jetzt mal von der Pharmakovigilanzseite her versuchen, ein kleines bisschen zu beleuchten. Und zwar, der Begriff Post-Vax-Syndrom hat sich irgendwo so ein gebürgert. Es ist im Grunde auch eine Sache, die ohne das Spike-Protein vorher schon als MECFS nicht neu ist in der Medizin. Sodass auch Long-Covid im Grunde unter diese größere Unterkategorie, zu der ja schon von Frau Dr. Scheibenbogen, Frau Professor Scheibenbogen seit vielen Jahren schon geforscht wird, unter anderem, leider nur mit mäßigem Erfolg ist, das ist dieses Post-Vax-Syndrom. Das Bayerische Ärzteblatt, das hat hier ein Dr. Kamm, der den Covers-Verein leitet, mal dazu geschrieben, was diesbezüglich eben der Stand der Dinge ist, dass man bei 2/3 keine vollständige Erholung dokumentiert hat. Sprich, das ist auch die Zahl, die ich aus den Sicherheitsberichten extrahieren konnte, von den Nebenwirkungsmeldungen, die man hat. Natürlich ist nicht alles gleich Post-Vax. Es gab auch andere Dinge als ein syndromatisches Geschehen. 2/3 sind jedenfalls nicht als erholt dokumentiert. Wiederhergestellt ist im Paul-Ehrlich-Sicherheitsbericht mit 30% angegeben. Die Pathogenese, das überlasse ich Ihnen, das demnächst nochmal durchzulesen. Da sind verschiedene Erklärungsansätze drin. Gibt nur medizinisch, da bin ich nicht Fachmann dafür, verschiedenste Ansätze, sich dem Thema zu nähern, wo man denken sollte, zumindest die Wirkmechanismen, gerade auch angesichts der hier völlig zu Recht schon genannten Hinweise vom Nobelpreisträger Weissmann, dass es da Probleme gibt und man nachschauen müsste dringend. Denen ist nicht nachgegangen worden. Bitte mal nach. Weil es kommt wieder das Paul-Ehrlich-Institut ins Spiel. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht am 19.05.2023 eine Einschätzung. 1547 Verdachtsfälle Post-Vax. Und sogar der Stern ist aufmerksam geworden und schreibt, wie eine fragwürdige Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts Betroffenen von Impfschäden schadet. Also 1547. Jeder kennt allerdings auch die Berichte, wie viele tausend Positionen auf der Warteliste von Professor Schiefer stehen. Wenn man die Ärzte, die das im Behandlungskreis haben, fragt, kriegt man ganz schnell ganz andere Zahlen zustande, wo man im Großen und Ganzen sagen würde, das ordne ich dem symptomatischen Post-Vax-Geschehen zu. Was schreibt das Paul-Ehrlich-Institut? Stichtag 19.05. wurden zusätzlich mit Med-DRA-Preferred Terms, das erkläre ich gleich noch, was das ist, Chronic-Fatigue-Syndrom, Post-Vaccination-Syndrom, Postural Orthostatic Tachycardia-Syndrom und Post-Acute Covid-19-Syndrom und Post-Exertional Malaise, also PEM abgekürzt, ausgewertet. Und dann kommt man, wenn man das zusammenzählt, auf 1547 Verdachtsfälle, also kein Sicherheitssignal. Das ist das, haben wir auch schon gehört von Herrn Dr. Möller, worauf sich dann die Versorgungsämter beziehen, worauf sich die Gerichte beziehen. Bitte mal die nächste Seite. Wenn man sich das im Detail anschaut, schreiben die nicht etwa auf Basis unserer Daten, sondern auf Basis öffentlich verfügbarer Auswertung. Ja, verflixt, wieso werten sie eigentlich nicht die Daten aus, sondern Auswertungen? Das ist ja gerade eine Auswertung, die sie machen sollen. Also da hört bei mir das Verständnis schon mal auf. Und sie kommen dann eben auf 0,73 pro 100.000. Womit wir mal wieder bei der Underreporting-Problematik wären und auch bei der Frage, wie viel kann man privat von diesen Betroffenen kennen? Wie viel sind gemeldet worden? Wie hoch ist die Inzidenz wirklich? Also diese 0,73 wären ein absoluter Witz. Aber in dieser Veröffentlichung, das ist jetzt der berühmte Disclaimer, wo der Jurist gleich aufmerksam wird. Sehr häufig fehlen bei den oben genannten Verdachtsfallmeldungen allerdings wichtige klinische Informationen. Insbesondere zum Zeitpunkt des Auftretens der ersten Symptome und der Dauer, beziehungsweise ob die Symptome noch vorliegen, sodass die diagnostische Sicherheit der berichteten Gesundheitsstörungen in den meisten Fällen nicht beurteilt werden kann. Wir müssen das einfach mal Revue passieren lassen. Man hat 360.000 Meldungen, 30% sind als wiederhergestellt gekennzeichnet. Dann sind wir aber immer noch bei 240.000 Meldungen, wo wir sagen, wir wissen es eigentlich nicht genau. Und dann haben sie hier sagenhafte 1547 ausgeworfen und schreiben auch rein, bei den meisten können wir eigentlich gar nicht wirklich sagen, was los ist. Wer sich mal mit den Pharmakovigilanzpflichten als Jurist ein bisschen beschäftigt hat, die haben normalerweise die Möglichkeit nachzufragen und auch die Verpflichtung nachzufragen, weil wenn die Leute erst ein bisschen was haben und dann mehr und am Anfang sind es 5 oder 7 und später 37 Diagnosen, ich habe sogar bis zu 70 schon gefunden, ist keine Seltenheit, 60 oder 70 kommt auch immer wieder vor, dann ist das natürlich ein Thema, wo ich auch sage, wenn ich die Meldung reinbekomme, dann nicht reagiere, keine Eingangsbestätigung verschicke und anschließend es dann heißt, ich frage nicht nach, dann kann ich immer sagen, ich weiß es eigentlich nicht genau. Das ist ein Riesenskandal, das nicht nachgehalten wird. Und das ist auch an zig Akten mittlerweile individuell belegbar. Da habe ich auch dazu eingehend recherchiert. Es wurde in den seltensten Fällen, eine kleine Ausnahme war Small-Fiber-Neuropathie, wurde vom Paul-Ehrlich-Institut nachgefragt. Dadurch können Sie jetzt sagen, Sie wissen es nicht. Und dadurch sind dann diese Zahlen so niedrig. Bei 30% wiederhergestellt, der Rest nicht bekannt, kann man sagen. 1% von den Verdachtsfällen übrigens circa tödlich. Da ist mit der Wiederherstellung ja eh klar, was ist. Sie sehen jetzt mal hier kurz eingeblendet, das ist eine ganz typische Ablehnungsbegründung eines Versorgungsamtes. Gerichte machen dann das, was sie immer schon gerne getan haben. Sie stützen sich auf amtliche, verlässliche Informationen. Der Einzige, der das mal anders gemacht hat, war der Professor Neuhäuser beim Verwaltungsgericht in Osnabrück. Der hat sich den RKI-Präsidenten dann kommen lassen, den Professor Schade. Das wird zunehmend schwierig, auch für die Gerichte werden, sich weiterhin auf amtliche Daten zu stützen, die keinerlei Datenqualität haben und ganz im Gegenteil, wo belegbar ist, dass die Daten nicht richtig, unvollständig unter Verletzung gesetzlicher Pflichten zustande gekommen sind. Das sind jetzt im Grunde juristische Notklimmzüge, um irgendwie aus der Geschichte rauszukommen, weil der Wissensstand, das schauen wir uns auch gleich an, schreitet immer weiter fort. Im Moment ist immer noch der Status der, dass die Gerichte sagen, wir wissen es nicht, ist nicht wissenschaftlicher Stand und so weiter. Deswegen auch so wichtig aus Sicht des Staates, dass das Paul-Ehrlich-Institut so handelt, wie es handelt. Es muss den Gerichten irgendeinen Begründungsansatz liefern, damit der Staat nicht haftet. Wenn man jetzt das genau durchdekliniert, sieht man schon, es gibt ein größeres Problem, was aber unter der Decke gehalten werden soll. Und da schließt sich dann ein Stück weit auch dieser Kreis. STIKO-Empfehlung auf Basis falscher Informationen. Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht Dinge mit dicken Disclaimer, die die Gerichte dann allerdings ignorieren. Und mehr möchte man auch nicht wissen. Bitte nächste Seite. Warum ist das so einfach zu diagnostizieren, dass das hier die Sachlage ist? ME-CFS, Long-Covid oder auch Post-VAC. Das ist typischerweise mit einer mehrmonatigen Erkrankungsdauer, dass man das diagnostizieren kann, verbunden. Denn wenn es jemandem nur ein paar Tage nach einer Impfung schlecht geht, ist das noch kein Post-VAC. Das heißt, die Meldungen auch von den Ärzten, dass es sich zum Beispiel um ein chronisches Fatigue-Syndrom handelt, können eigentlich nach den Diagnosekriterien typischerweise erst mit mehrmonatigem Versatz erstellt werden, falls sie überhaupt gemacht werden. Dann ist es in zahlreichen Fällen auch noch nicht mal theoretisch möglich gewesen, nachzufragen, weil auch die Gesundheitsämter anonym die Daten der hereingekommenen Meldungen an das Paul-Ehrlich-Institut leiten. Auch das ist ein systematischer Fehler. Die haben noch nicht mal individuell die Nachfragemöglichkeit, wenn die Meldungen pseudonymisiert hereinkommen. Dann müssten sie über die Gesundheitsämter rückverfolgen. Ein sehr wichtiger Punkt hier in dem Zusammenhang, PEM, also Post-Exertional Malaise, kann in der öffentlichen Datenbank übrigens nicht durchsucht werden. Wir wissen nicht, wie viele Fälle da drin sind. Wer das versucht, ich zeige das gleich noch, der scheitert an der Ultravigilanz-Datenbank, der scheitert auch in der Excel-Tabelle des Paul-Ehrlich-Instituts. Ich halte das nicht für sehr zufällig und es handelt sich ja hier um ein Merkmal, diese Symptomverschlechterung nach Belastung, was eben kennzeichnend für das chronische Erschöpfungssyndrom oder Post-VAC ist. Und wenn man das nicht durchsuchen kann, verläuft im Grunde auch schon die Suche nach der Information, wie häufig ist es wirklich im Nirvana. Das ist, glaube ich, kein Zufall. Die deutsche Meldung können Sie übrigens auch in Ultravigilanz nicht extrahieren, jedenfalls nicht in der öffentlich zugänglichen Datenbank. Die öffentlich zugänglichen Auswertungen, welche sind das? Ist das Ultravigilanz? Das ist keine Auswertung, sondern das ist eine Datenbank, die gerade für die deutschen Daten gar nicht auswertbar ist. Was hat das PI gemacht? Es hat in seiner Excel-Tabelle Unwohlsein aufgenommen. Da kann jetzt alles und nichts darunter zu verstehen sein. Man müsste jetzt akribisch hingehen, Einzelfälle mit Unwohlsein in der Meldung sehen, die dann wieder in Ultravigilanz, das ist kein Ding der Unmöglichkeit, herausfinden, sich dort die Berichte aufrufen und dann gucken, ist da PEM kodiert? Die Antwort in einzelnen Fällen auf jeden Fall. Unwohlsein und PEM wurde in einen Topf geworfen, um das Problem, was man mit Ultra auch hatte, dass man da suchen könnte, zu umgehen, ist in Excel jetzt Unwohlsein kodiert. So geht das. Ich habe jetzt mal links die Diagnosekriterien für ME-CFS, die einfach ein, sag ich mal, leicht international unterschiedlicher gehandhabter Standard sind, aber im Grundsatz schon anerkannt sind. was so der Kern des symptomatischen Erscheinungsbildes ist. Und rechts ein Auszug aus der Excel-Tabelle, wobei wir das nur ausgewertet haben für die Meldejahre 21 und 22, weil die Meldung des Paul-Ehrlich-Instituts zu PostVac, die ist Stand Mai 23, sodass wir nicht das gesamte Jahr 23 einbeziehen dürfen, um die Meldedaten nicht zu verfälschen. Also die Jahre 21, 22, 60.700 Mal Ermüdung, Fatigue ist kodiert. Darunter natürlich ein gewisser Teil chronisch, der ist nicht sehr hoch. 19.300 Mal Unwohlsein. 31.000 Mal Myalgie. 48.000 Mal grippeähnliche Erkrankung, wobei keiner weiß, waren das jetzt nur zusätzlich übliche Impfreaktionen, wie sie nun mal auftreten können, oder sind die Leute dauerhaft so ähnlich wie grippekrank, was ja häufig bei ME-CFS wohl zu verzeichnen ist. 95.000 Mal Schmerzen, davon knapp 70.000 Mal Kopfschmerzen. Wir wissen von dieser Fatigue, die jetzt da kodiert ist, nicht, wie hat sie sich entwickelt, wo ist sie chronifiziert. Wir können das in der Excel-Tabelle nicht erkennen. Ich habe nach dem Outcome das Paul-Ehrlich-Institut gefragt im Januar. Da ist jetzt die nächste Untätigkeitsklage fällig. Die haben mir nicht geantwortet und wollten das Outcome nicht benennen. Das Outcome ist übrigens auch so, dass nur knapp 1.500 Fälle in der Excel-Tabelle drin sind, während es 3.441 offizielle Verdachtstodesfallmeldungen sind, die eigentlich in Excel hätten erscheinen müssen. Da haben sie mir auch im Einzelnen noch nicht mal ganz unzutreffende Begründungen geliefert, aber die noch nicht mal Hälfte der Fälle, die offiziell als Verdachtstodesfall sind, können Sie in Excel finden und ausmachen. Auch wenn Leute darüber jetzt veröffentlichen und sagen, oh, da sind ja knapp 1.500 Fälle. Nein, es sind viel mehr Fälle gemeldet und es ist nur ein kleiner Teil in Excel erkennbar. Das heißt, Sie sehen in Excel vieles nicht, wie auch PEM eben nicht zu sehen ist. Das Paul-Ehrlich-Institut hat dann als nächstes gesagt, es gibt keinen Hinweis auf einen ursächlichen Zusammenhang, und zwar in Bezug auf das Post-Vac-Syndrom. Wir schauen uns dann mal an, was man wirklich wusste. Das ist vom März 22 ein Aufklärungsmerkblatt. Bitte mal die nächste Seite. Da geht es genau um diese Frage der persistierenden Spike-Proteine. Ich habe es einfach mal größer gemacht. Der durchgestrichene Satz, der dann aber in den Aufklärungsmerkblättern typischerweise drin war: Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird im Körper nach einigen Tagen abgebaut. Dann wird auch kein Virus-Eiweiß mehr hergestellt. Entschuldigung, ist abgeschnitten da unten, Bearbeitungsversehen. Neue Studien zeigen, dass mRNA nicht nach einigen Tagen weg ist, sondern immer noch nachweisbar ist und folglich das Protein länger nachweisbar ist. Laut STIKO hat es zunächst keine praktische Relevanz für uns, muss aber beobachtet werden. Das heißt, man wusste darum, dass man das Spike-Protein im Blick behalten müsste, Februar 2021, die von Psychotech selbst mitveröffentlichte Studie zur Gefährlichkeit des Spike-Proteins. Was hat man getan? Nächste Seite bitte. Also herauskam das, was jetzt den meisten hier schon bekannt sein dürfte, die Studie, die noch in der Preprint-Fassung ist, aber höchstwahrscheinlich durchgehen wird. Auch Professor Kekulé hat sich dazu schon öffentlich geäußert. Yale Study links persistent spike protein to post-COVID vaccination syndrome and immune dysregulation. Nächste Seite. Auch ins Ärzteblatt hat es diese Studie geschafft übrigens. Nächste Seite. Ist ganz einfach, muss man nicht viel vorlesen dazu. MWGFD hat darauf aufmerksam gemacht. Muss man jetzt nicht großartig lesen. Es ist schon erwähnt worden. Die Kodieranreize sind erstmal so gesetzt worden, dass es für Post-Vac-Behandlung 0 gibt und Long-Covid kodiert wird. Das ganz kurz zusammengefasst, diese eine Seite. Können Sie im Detail danach lesen, wenn Sie das Papier haben. Neben den Kodieranreizen, damit die Ärzte möglichst gar kein Post-Vac erkennen können und auch nicht kodieren, damit es das nicht gibt, hat man sich unter anderem dann überlegt, was man mit der wissenschaftlichen Lage machen könnte. Die ist nämlich sehr eindeutig. Wir haben ein Codiersystem, das ist nicht ICD-10 oder 11 jetzt bald, wie Sie es kennen, sondern das nennt sich MedDRA, Medical Dictionary for Regulatory Activities. Einzelheiten können Sie in Wikipedia finden. Es sind Preferred Terms und Lowest Level Terms, PT und LLT, das finden Sie auch weiter oben bei den durchsuchten MedDRA-Codes, die ich schon vorhin erwähnt hatte, sind genannt. Auch kann man da entsprechende einzelne Laborbefunde eingeben. Also Antikörper gegen N-Protein, negativ und so weiter, kann man da kodieren und auch in Ultravigilanz eingeben. Was kann man nicht eingeben? Sie haben es wahrscheinlich schon geraten. Bitte mal weiter. Obwohl MedDRA regelmäßig überarbeitet wird, das sind entsprechende Laborbefunde, die zahlreich sind und hier auch schon genannt worden sind. Einfach mal als Beispiel ist mir im Rahmen von DSGVO-Anfragen dann auch zugänglich gemacht worden. Nächste Seite. Persistierendes Spike-Protein können Sie weder in einer Excel-Tabelle finden, die das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht hat als Befund. Ist ja auch eigentlich erstmal nur ein Befund, könnte man da noch drüber streiten. Aber in der detaillierten Ultravigilanz-Kodierung, um auch nachzuhalten, ob es Zusammenhänge gibt und was sind auffällige Laborbefunde, wie zum Beispiel Lymphozyten erhöht, erniedrigt und so weiter, ist es ebenfalls nicht kodierbar. Geben Sie Spike in Excel ein, ist die Suchabfrage negativ in Ultravigilanz. Da habe ich Kontakt zu jemandem, der da reinschauen kann. Er bestätigt das, was ich auch schon vorher durch meine Recherchen herausbekommen hatte. Es ist keine Kodierung mit DHA für diesen Laborbefund, der dem Paul-Ehrlich-Institut in sicherlich zahlreichen Fällen vorgelegen hat, überhaupt auch nur vorhanden. Deswegen kann man dann auch hingehen und sagen, wir haben keine Hinweise, weil wir haben schon gar nichts untersucht. Das Gleiche übrigens mit negativen N-Proteinen. Auch da, wenn der Nachweis geführt ist, dass es sich nicht um Long-Covid handeln kann, weil derjenige nie Long-Covid hatte, keine Möglichkeit, das auseinanderzuhalten und zu kodieren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es ist hier schon erwähnt worden, seit Februar 21 wusste das Paul-Ehrlich-Institut um die Gefährlichkeit des Spike-Proteins. Und statt das zügigst, was man hätte machen können, dafür zu sorgen, dass es in den MedDRA mit aufgenommen wird und überhaupt kodierfähig und erfassungsfähig gemacht wird, ist das jetzt seit über 4 Jahren unterblieben. Der labormäßige Nachweis, Professor Kullen, Sie hatten mir das ja auch geschrieben, der ist seit 21, spätestens 22 auch kommerziell führbar. Die Einzelheiten überlasse ich da Ihnen als Fachmann, es versteht sich. Und die regelmäßigen Aktualisierungen sind eigentlich beim MedDRA Standard, aber hier ist das einfach nicht passiert. Und dann kann man auch behaupten, man hätte keine Hinweise zu Ursachen und Wirkzusammenhang und insbesondere auch, es gebe keine unbekannten Langfrist- oder Langzeitwirkungen von Impfstoffen. 1000 Tage, 1100, 1500, es scheint nicht aufzuhören, das Problem. Allerdings haben wir jetzt im Moment die Situation, und das wird auch ein gewisses Problem für die Gerichte werden, die Studien und die Erkenntnislage schreitet immer weiter fort, unter anderem auch bezüglich der Kleinfaserneuropathie. Auch da war das Paul-Ehrlich-Institut interessanterweise wohl doch alarmiert und hat gelegentlich mal nachgefragt. Das weiß ich aufgrund von Berichten Betroffener. Ich glaube, wir sind jetzt durch gleich. Ja. Also, Sie erinnern sich nochmal an meine Einleitung mit jahrzehntelanger Erfahrung und hochrangiger wissenschaftlicher Expertise. Ich muss den Satz, glaube ich, jetzt nicht wiederholen, sonst bekommen hier doch noch einige Menschen meiner Zuhörer schlechte Laune. Vertrauen Sie also als Ärzte dem wissenschaftlichen Fortschritt und den Daten, die das PI liefert. Und ich muss jetzt leider ein Oder dazu fügen. Oder fangen Sie an, Ihre Patienten aufzuklären. Weil das ist keine Pharmakovigilanz, was da betrieben wird, sondern der Anschein von Pharmakovigilanz. Es sieht ein bisschen aus wie die Hollywood-Pappmaché-Fassade, wo man eigentlich massive Mauern erwarten sollte. Und es gibt noch ein weiteres Problem, was ich Ihnen als Ärzte nicht vorenthalten möchte, einfach aus der Position eines Juristen, da habe ich genügend Berichte darüber. Ärzte werden in dem Moment mittlerweile, wenn sie Informationen, die wissenschaftlich determiniert sind, verbreiten, mit Ärger seitens der Ärztekammer konfrontiert. Berufsrechtliche Maßnahmen etc. Das ist ein Riesenproblem, weil der Arzt eigentlich seinen Patienten fast nur noch informieren kann. Ich traue mir nicht mehr, das, was ich denke, was medizinisch richtig wäre, zu sagen. Denn in dem Moment, wo das, was amtliche Information ist, nicht wiedergekäut wird, kann es ganz schnell Stress geben. Und das ist eine Situation, wo man wirklich das Gefühl hat, die Politik hat die Medikamentensicherheit und auch die Patientensicherheit und die Medizin gekapert. Also es ist ein sehr trauriger Befund im Grunde. Ich bin durch mit meinem Vortrag. Ich würde Ihnen trotzdem noch gerne die letzten 2 Seiten stichpunktartig einblenden, nur um zu zeigen, dass dies nur ein extrem kleiner Ausschnitt leider des Themas war, was hier Paul-Ehrlich-Institut ist. Ich hätte jetzt noch 4 Stunden ohne Probleme einen weiteren Vortrag halten können. Das habe ich natürlich nicht vor, um Himmels Willen. Da gab es den Schöffbeck-Vorgang. Da gibt es einen andauernden Verstoß gegen die Verpflichtung, die kassenärztlichen Daten auszuwerten. Genau, Sie können es gerne abfotografieren, aber selbstverständlich können Sie es sich auch als Dokument kommen lassen. Kommt gleich noch eine Seite, das ist noch nicht die letzte. Die Papierprüfung bei der Chargenkontrolle ist amtlich mittlerweile dokumentiert. Die Med-BVSV, die im Grunde in Richtung Beweisvereitelung ging und wo die Gerichte auch noch entscheiden müssen, ob das so alles rechtens war. Denn es lief dem Ziel, besonders strenge Pharmakovigilanz zu machen, was der Gesetzgeber in seine Begründung reingeschrieben hatte, zugegen. Die Obduktion von Verdachtstodesfällen, die nur in der Minderheit passierte. Die nicht oder erheblich verzögerte Weiterleitung von Verdachtsvermeldungen, die teilweise 11 Monate bei Gesundheitsämtern lagen. Mir haben zig Menschen, die gemeldet haben, über verloren gegangene Briefe berichtet. In einer Häufigkeit, wo ich dann den Glauben daran, dass es die Post gewesen sein kann, stark verloren habe. Auch Faxe vom Gesundheitsamt, wo das Gesundheitsamt sagte, ich habe es übersendet, waren beim Paul-Ehrlich-Institut nachweisbar nicht bekannt. Ich bin am Recherchieren. Wer hat den Fehler gemacht? Hab da einen starken Verdacht. Die ganzen abgelehnten IFG-Anfragen. Die Excel-Tabellen sind nachweisbar unvollständig. Da sind schwerwiegende Fälle, wo die Eingangsbestätigung des Paul-Ehrlich-Instituts vorhanden ist, sind nicht drin. Myokardfibrose, Thalamusinfarkt. Und was hatte die gute Dame noch? Sinusvenenthrombose, glaube ich. Ja, also es war bunt, drei Impfungen und drei schwerste Diagnosen. Sie hat es gerade noch überlebt. Sie ist in Excel nicht vertreten. Und das ist nur ein Fall von Dutzenden, die ich mittlerweile belegen kann. Die UAW-Datenbank ist im Frühjahr 2022 abgeschaltet worden, angeblich wegen technischer Erneuerung. Dieser Tage hat man mir mitgeteilt, das haben wir eigentlich auch nicht vor, sie technisch zu erneuern. Nehmen Sie die Excel-Tabellen oder die PDFs auf unserer Webseite, von denen ich weiß, dass sie unvollständig und unzulänglich sind. Aber das ist das jetzt, was die Informationspolitik so ist. Dann die Interessenkollision, die hatten wir gerade schon am Anfang kurz erwähnt. Dann gibt es ein sehr lesenswertes Buch von meiner Kollegin Brigitte Röhrig, die Verstöße im Zulassungsverfahren. Es trägt den nicht ganz glücklichen Titel, die Corona-Verschwörung. Aber sehr fundiertes Fachbuch, kann ich nur empfehlen, es zu lesen. Nächste Seite. Schade, dass ihr es nicht abfotografieren könnt. Die Thematik mit DNA-Kontamination und SV40. Dann haben wir die Studienlage zur IgG4-Erhöhung, zur negativer Impfeffektivität, Fruchtbarkeit und Zyklusstörung hier schon angesprochen worden, Übertragung auf Fötus und Plazentagänglichkeit, die völlig unzureichende Personalausstattung des PI, die mutmaßlichen Falschangaben bezüglich Chargengrößen und Freigabe von Chargen. Da hieß es erst, wir kennen keine Chargengrößen, später wurden doch welche bekannt. Dann hat man die CEFAC-Studie verlängert um 9 Monate. Über Impfrisiken bei Vorerkrankungen, darüber gibt es gar keine Erfassung. Dosenspezifische Auswertungen kaum zu finden, jedenfalls keine verlässlichen, die man nachvollziehen könnte. Das Paul-Ehrlich-Institut, wann ihm auch immer eine Studie dann gelegen kam, nimmt auf Studienlage und Literaturbezug, statt zu schreiben, wir werten eigene Daten aus. Man hat eben, wie gesagt, die eigenen auch nur sehr unzulänglich. Die Lipid-Nanopartikel-Problematik, die Observed-versus-Expected-Methode, die statistisch ziemlicher Unfug ist an vielen Stellen. Eine Disproportionalitätsanalyse, das ist auch mal lohnend, da reinzuschauen, was das eigentlich ist. Hat man nicht gemacht, war irgendwie gerade nicht so passend. Disproportionalität bei 21 mal mehr erübrigt sich, glaube ich, das zu erklären.